Willkommen zu dieser aktuellen Filmsünder-Folge, die wieder Tonmaterial enthält aus Filmen und Serien, die ich in dieser Folge gebraucht habe. Das Tonmaterial, das kommt aus den Filmen und eben Serien, die in diesem Podcast besprochen werden und so helfen, dass ihr euch besser könnt vorstellen könnt, A, über was das ich rede und B, warum ich über das rede. Das Tonmaterial ist also rein zur Unterstützung in dieser Folge. Hauptsächlich geht es aber um meine Rezension oder um einen Inhalt, den ich euch gerne möchte mitgeben zum Thema, das ich heute bespreche. Wo das Tonmaterial herkommt und wer die Urheber sind von diesem Material, ist wie immer in den Shownotes im Detail verlinkt. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spass mit dieser aktuellen Folge von der Filmsünder.
Also, meine Herren, wir werden hier nicht rumsitzen. Und wie? Weiber um den verfickten Brei rumreden.
Was läuft denn hier für ein Scheiß?
Das läuft hier für ein Scheiß. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Nein! Schmidt poppt die Tochter vom Captain! Schmidt poppt die Tochter vom Captain! Du poppst die Tochter vom Captain! Und du sagst es ihm auch noch ins Gesicht! In dieses Gesicht hier, in dieses Gesicht bei uns hast du es gesagt! Sie haben Schmidt sogar noch abgeklatscht, dafür, dass er ihre Tochter gepoppt hat! Alter Falter! Oh mein Gott! Das ist eigentlich gar nicht so komisch.
Herzlich willkommen, liebe Filmsündis, im Sommermonat Juli, wo ein Thema ganz gross geschrieben wird. Filme, die auf Serien basieren. Das Thema, das habe ich ja schon in der letzten Folge angekündigt, Ende Juni, wo ich zusammen mit Mike Bader über Ariel geredet habe. Und es ist ein Thema, das uns durch den ganzen Monat begleitet und unter verschiedene Blickwinkel, sage ich jetzt mal, betrachtet wird. Filme, die auf TV-Serien basieren. Und warum machen wir das? Das verrate ich dann später, weil zuerst müssen wir noch ein bisschen beleuchten, um was für Filme oder Variationen von Filmen zu Serien, dass es gibt überhaupt. Und eine von den klassischen Varianten, sage ich jetzt mal, sind Pilotfilme, wo der Startschuss zu einer Serie markiert haben.
Lassen Sie die Waffe fallen, Sims, und werfen Sie sie hier rüber.
Aus, als hätten wir da einen kleinen Fehler gemacht.
Ich würde sagen, Hochverrat ist mehr als ein kleiner Fehler. Darauf steht die Todesstrafe. Tanja, nehmen Sie ihm seinen Revolver ab.
Das wird nicht nötig sein. Ich habe meinen eigenen. Fallen lassen.
Sie arbeiten auf der Seite?
Ah, jetzt habe ich Sie aber enttäuscht.
Tanja, geben Sie mir den Revolver. Ich kann auch etwas für Sie tun, wenn Sie sich auf meine Seite stellen.
Das tue ich.
Habt ihr es erkannt? Ja genau, es war ein Ausschnitt aus dem Pilotfilm zur 1980er Action-Serie Knight Rider. Aber was sind Pilotfilme? Ich habe es vorhin schon kurz angetönt. Die werden meistens von Serienmacherinnen und Machern als erstes produziert, damit sie einerseits Geschichten, Prämissen, Hauptcharaktere und so weiter können etablieren. Meistens wird die Vorgeschichte erzählt und die Serie näher darauf aufgebaut. Wie im Fall von Knight Rider, wo wir erfahren, dass der Held der Serie, der Michael Knight, mal ein Polizist war, wo der ins Gesicht ist geschossen wurde und aus dem Grund ein neues Gesicht bekommt, vor Foundation für Recht und Ordnung angehört wird, mit einem KI-unterstützten Auto mit dem Namen Kit ausgerüstet wird und wo Michael mit dem Auto zusammen als einsamer Kämpfer für Recht und Ordnung wilde Abenteuer erlebt. Ja, meistens sind die Pilotfilme länger als so eine Episode von der Serie, so in Spielfilmlänge meistens. Und die werden dann am Testpublikum gezeigt, Kritikerinnen und Kritiker oder auch den Geldgeberinnen und Geldgeber von einer Serie, um zu schauen, wie das Prämisse von dieser Geschichte eigentlich ankommt. Ist nicht die Reaktion positiv, dann wird die Serie im Endeffekt dann produziert. Und der Pilotfilm, der wird dann meistens auch noch veröffentlicht, einfach als meistens Zweiteiler, so als Serienauftakt. Falls der Pilot aber durchgeht beim Testpublikum und bei den Kritikerinnen und Kritikern, dann wird die Serie logischerweise dann meistens nicht produziert und dann verschwindet auch der Pilotfilm in der Versenkung und wir bekommen vielleicht gar nicht mit, über dass es den überhaupt einmal gegeben hat. Also jetzt in der Zeit vom Internet natürlich kommt man da viel mit drüber. Ich denke da zum Beispiel an einen Pilotfilm, den sie mal gemacht zu einer Serie, wo sie Rush Hour haben wollen, als Serie wiederbeleben. Das ist ja der Film aus den 90ern mit dem Jackie Chan und Chris Tucker. Hat man effektiv mal wollen, eine Fernsehserie machen, die ist aber eben durchgefallen, also beziehungsweise der Pilot ist nicht so gut auch. Und darum hat man die Serie auch gar nicht gemacht. Es kann aber auch sein, dass ein Pilot nicht veröffentlicht wird, auch wenn die Serie trotzdem produziert wird. Es kann verschiedene Gründe haben, unter anderem, wenn es zum Beispiel einen grossen Teil der Schauspielerinnen und Schauspieler gar nicht in die Serie schaffen und neu besetzt werden. Und dann macht es natürlich Sinn, dass wir mit diesen neuen Schauspielerinnen und Schauspielern auch den Pilotfilm neu drehen. Ich glaube, das war bei Game of Thrones so gewesen. Dort hat man den Pilot, hat man mit noch relativ vielen anderen Schauspielern aufgenommen, hat die dann austauscht und darum hat man dann die erste Folge, die sozusagen der Pilot war, hat man dann nochmal neu verfilmen. Vielleicht vermutet ihr es schon, Pilotfilme ist jetzt nicht das, was ich heute drüber möchte reden, aber ich habe es jetzt gleich noch schnell erwähnen, weil es halt gleich ein wichtiger Teil ist in diesem Zusammenhang und dass man das jetzt mal ausklammern kann, dass Pilotfilme zu Serien hier sicher nicht vorkommen. Warum nicht? Weil ja, das sind ja meistens Pilotfilme, die schon vor der Serie rauskommen und sprich in dem Sinne ja nicht eigentlich auf dieser Serie basieren und darum sind sie ja nicht Thema. Was auch nicht Thema wird sein jetzt in dieser Folge, das sind Filme, die aus einer Serie aus entstanden sind von den gleichen Macherinnen und Machern und zum Teil sogar mit der gleichen Besetzung. Da gibt es ein ganz bekanntes Beispiel, das wir jetzt schnell reinhören wollen.
Travel forward with us, 300 years into the future, to confront the greatest mystery ever to threaten mankind. We are aboard a huge starship called the Enterprise. This is the return of Captain Kirk.
An alien object of unbelievable destructive power is less than 3 days away from this planet.
Mr. Spock.
I offer my services as science officer.
Dr. McCoy. Scotty, and joining them on their mission, Commander Will Decker and Navigator Ilea.
I'm sorry.
That you left Delta 4? Or that you didn't even say goodbye?
Star Trek, the motion picture.
Aus dem Jahr 1979, wo in die Kategorie geht, Kinofilme, die aus einer Serie aus entstanden sind, auch mit der gleichen Besetzung. Der Film basiert ja auf der Fernsehserie von Gene Roddenberry aus den 1960er Jahren und setzt die Geschichte von dem zumal rund ums Raumschiff Enterprise fort mit der Besetzung, oder Besatzung besser gesagt, vom Captain James T. Kirk. Also schon gesagt, die gleichen Darstellerinnen und Darsteller, so heissen William Shatner als Captain Kirk, Leonard Nimoy als Mr. Spock, DeForest Kelly als Dr. Leonard McCoy oder wie man auch nennt, Pille. Dann James Doohan als Scotty, George Takei als Sulu oder Nichelle Nichols als Uhura und so weiter und so fort. Ursprünglich wäre der Film eigentlich als erste Episode geplant gewesen von einer Neuauflage von Fernsehserie mit dem Titel Star Trek Phase 2. Wie wir heute wissen, hat es die Serie nachher gar nicht gegeben und man hat sich dazu entschieden, einen Kinofilm zu machen. Das Budget von diesem Film ist um Längen gesprengt worden mit 44 Millionen US-Dollar. Das ist übrigens viermal so viel, wie der erste Star Wars gekostet hat, der 2 Jahre früher ist rausgekommen. Er war trotzdem relativ erfolgreich gewesen, der Film, und hat darum auch etliche Fortsetzungen bekommen. Vor allem der zweite Teil, der neben anderen hervorragenden Filmfortsetzungen, wie zum Beispiel Terminator 2, The Dark Knight, From Russia with Love oder Lethal Weapon 2, ebenfalls zu diesen Fortsetzungen zählt, die besser sind als das Original.
I shall leave you as you left me, as you left her. Marooned for all eternity in the center of a dead planet. Buried alive. Buried alive.
Khan! Khan! Star Trek 2, der Zorn des Khan, mit dem berühmten Schrei von Captain Kirk, der mittlerweile zu einem Internet-Meme geworden ist, unter Filmfans. Insgesamt hat Star Trek 10 Kinofilme gehabt, die direkt auf der Serie aufgebaut haben, bis 1991, eben mit der originalen Crew. 1994 hat man dann die zweite Crew ins Zentrum gerückt, die auch eine Fernsehserie übernommen hat, rund um Captain Jean-Luc Picard, gespielt von Patrick Stewart. Die Reihe hat 2002 den letzten Film gehabt mit Star Trek Nemesis und nach 7 Jahren Pause hat es gegeben, bis der nächste Star Trek in Kino ist gekommen.
Nice timing, Scotty. I've never been 3 people from 2 targets onto 1 card before.
Jim, Bones, I got
That was pretty good!
Star Trek aus dem Jahr 2009, wo die Geschichte rund um die Crew von James T. Kirk neu interpretiert hat, mit anderen Darstellerinnen und Darstellern. Und da wären wir jetzt eigentlich schon in der richtigen Region, was das heutige Thema betrifft. Neuauflagen von Serien, die man im Kino gemacht hat, mit ganz neuen Schauspielerinnen und Schauspielern. Das heisst, die ursprünglichen Star Trek-Kinofilme, die gehören da natürlich leider nicht dazu, weil sie ja dort eben die gleiche Riege an Darstellenden hat. Und ich kann es jetzt hier schon mal vorwegnehmen. Leider gehört auch der Star Trek aus dem 2009 hier nicht rein in meine Liste, weil ich mich ja dazu entschieden habe, über meine 5 Lieblingsfilme zu reden, die auf Serien basieren. Und da gehört weder Star Trek 2009 dazu, noch eine von den beiden Fortsetzungen. Tut mir leid für alle Trekkies. Ich habe mir aber jetzt bei Vorbereitung von einem Podcast habe ich mir so gedacht, eigentlich könnte ich doch mal die ganze Star Trek-Reihe nachholen, weil so viel mehr ist, habe ich ich glaube, aus dieser ganzen Reihe nur einen Film gesehen, eben Star Trek Nemesis, und dann so Ausschnitte aus diversen Star Trek mit dem Captain Kirk und Spock, aber noch nie so richtig einen bewusst, und das wäre doch mal etwas. Mal schauen, ob ich da jemanden würde finden, der mit mir zusammen Bock hat, über die Star Trek Reihe zu reden. Aber um was für eine Art von Filmen, dass es jetzt auch nicht geht? Ja, ich weiss, ich rede relativ um einen heißen Brei, aber echt, dass der sicher wisst, da müsst ihr jetzt auch nicht erwarten, dass ich hier drüber rede, in diesem FIFA-Olymp. Und das wäre die Art Film hier.
Ihr seid hier, weil ihr von der Welt da draußen ausgestoßen seid. Das hier ist eure Familie. Und ich bin euer Vater. Gemeinsam werden wir diese widerlichen Kreaturen bestrafen. Diese Schildkröten.
Oh Mann, ich liebe es, eine Schildkröte zu sein.
Teenage Mutant Ninja Turtles aus dem Jahr 1990, wo ja rausgekommen ist, nachdem es in den 80er Jahren schon eine Fernsehserie gegeben hat, eine Trickfilmserie. Man muss aber sagen, dass der Film ja nicht auf dieser Trickfilmserie basiert hat, sondern auf einem Comic. Und darum ist Teenage Mutant Ninja Turtles auch kein Film, der auf die Top 5 Liste kommt. Und darum hier auch nicht Thema. Aber, liebe Turtles-Fans, euch kann ich definitiv schon etwas versprechen. Wir holen das noch nachher im August. Dann treffen wir mich ja zu München mit unseren Telehorst-Homies Andi und Stu und dem Kühne vom Movie Break. Und dann könnte es sein, dass wir vielleicht über Turtles reden, wenn wir das noch schaffen, die originale Reihe, sage ich jetzt mal, mit Turtles 1, 2 und 3 bis dann noch zu schauen. Man darf da also gespannt sein. So, jetzt habe ich wirklich viel über Filme geredet, die einen Serienhintergrund haben. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, erfolgreiche Filme, die dann als Serie wiederverwertet werden mit neuen Darstellerinnen und Darstellern. Und da kann man zum Beispiel die durchaus erfolgreiche Serie Hannibal erwähnen mit Mads Mikkelsen. Wobei ja streng genommen basiert die Serie ja auf den Büchern von Thomas Harris. Da könnte man mal einen eigenen Podcast darüber machen. Ich habe vorhin schon gesagt, eben Serie, wo aus Filmen entstanden sind. Rush Hour ist jetzt vielleicht ein Negativbeispiel gewesen, weil das gar nie ist umgesetzt worden so richtig. Vielleicht, wenn man da eine etwas erfolgreichere Serie möchte rauspicken, können wir da zum Beispiel die da hier sehen.
We got a DOA in Griffith Park.
Is the DOA dead?
Dead on arrival. Does it mean something different here?
No. I just want to make sure there's no one else left for you to kill.
If you ask me to change, I don't know. If I can.
I need you to be honest with me. Do you think Riggs is dangerous?
Very.
Questioned him. The guy right. Fled, so we followed him at a safe distance.
And then he pulled
distance.
A gun on us.
Yes, right. And he pulled a gun.
Tried
what
to
were
shoot
we
us.
Gonna do? We pulled
stop!
A gun.
You are 50 years old, Murtaugh, and still only a detective.
I like solving cases, not kissing asses.
Hä? Riggs? Murtaugh? Das kommt mir doch irgend auf eine geisse Art bekannt vor. Ja, liebe Leute, von Lethal Weapon hat es tatsächlich eine Fernsehserie gegeben. Die ist ausgestrahlt worden von 2016 bis 2019. Und ich habe dort die erste Folge mal anfangen, aber ich habe dann mein Abstellen während dem Schauen. Mein Problem ist halt einfach, man hat die beiden Charaktere, Riggs und Murtaugh, mit neuen Schauspielern besetzt. Und das ist echt etwas, was nicht funktioniert. Man kann Mel Gibson und Danny Glover aus dem Originalfilm einfach nicht ersetzen. Die sind so verbunden mit diesen Figuren, auch aus meiner Sicht. Und das wäre etwas gleich, wie wenn man probiert, Indiana Jones neu zu besetzen, der Martin McFly oder vielleicht auch Ethan Hunt aus der Mission Impossible-Reihe. Apropos Mission Impossible ist ein gutes Stichwort, weil jetzt kommen wir nach etlichen Sachen, die hier in diesem FIFA-Olymp nicht thematisiert werden, zu dem, was eigentlich darum geht heute.
Good morning, Mr. Phelps. This is your mission, should you choose to accept it.
Should you or any member of your IM force be caught or killed, the Secretary will disavow all knowledge of your actions. Ethan Hunt will be your point man, as usual. Good luck, Jim.
Ja, Mission Impossible basiert auf einer Fernsehserie, die in den 60er Jahren gestartet hat. Der deutsche Titel von dieser Serie ist schon recht interessant. Ich komme eigentlich von Mission Impossible auf Cobra übernehmen sie. Aber ja, das ist ein anderes Paar Schuhe. Die hat dann durch bis 1973, hat dann ein Revival gehabt in den 80er Jahren, die Serie, und 1996 dann eben in Kino gekommen, unter anderem mit dem Tom Cruise und anderen Darstellerinnen und Darstellern, wie zum Beispiel Wing Rames, Jean Reno oder John Voight, der die Rolle vom Jim Phelps übernommen hat, wo ihre Serie dann zumal die Hauptrolle gehabt. Man hat die Figur ein bisschen anders gezeigt als ihre Serie. Ist, oder was ihre Serie für eine Funktion hatte, sage ich jetzt mal. Und darum ist, glaube ich, dem originalen Darsteller von Jim Phelps so ein bisschen ein Dorn im Auge gewesen. Aber an dieser Stelle reden wir jetzt nicht mehr weiter von Mission Impossible. Ob schon das der Grund war, warum ich eigentlich die Podcast-Folge wollte machen, weil das Jahr kommt der 7. Teil von Mission Impossible im Kino. Im Juli. Und ja, das wird der erste Teil sein vom grossen zweiteiligen Final von Ethan Hunt Saga, sage ich jetzt mal, Mission Impossible-Reihe. Und ich finde, das ist eine der geilsten Filmreihen, wo eben in diesem Monat Juli ohne eigene Podcast-Folge bekommt. Und darum habe ich mir eben dazu entschieden, jetzt in diesem FIFA Olymp nicht über Mission Impossible Filme zu reden. Würde aber natürlich rein von Beschaffenheit ins Schema reinpassen, weil der Film ja auf der Fernsehserie basiert. Und falls ihr gang noch nicht wisst, was ich genau meine mit dem, habe ich hier noch ein paar Beispiele mitgebracht, was auch nicht in die, jetzt merke ich langsam viele Sachen, die ich eigentlich hier habe, die jetzt gar nicht thematisiert werden. Aber es gibt ja etliche Filme, die auch sehr erfolgreich waren, wie zum Beispiel der hier, der ursprünglich auch auf einer Serie basiert, die ihr vielleicht auch nicht gewusst habt. I didn't kill my wife! I don't care! Auf der Flucht mit dem Harrison Ford und dem Tommy Lee Jones, basiert auf der Fernsehserie aus den 60er Jahren. Wo es darum geht, dass der Dr. Richard Kimble verdächtigt wird, seine Frau umgebracht zu haben und dann vor dem FBI flüchtet, wo ihm dann hinten nachjagt und der Kimble probiert dann parallel auf der Flucht herauszufinden, wer seine Frau wirklich umgebracht hat. Das war ein geiler Film gewesen, muss ich sagen, schafft es bei mir leider nicht in die Top 5 von meinen Lieblingsfilmen, die auf Serien basieren, genauso wie der hier leider auch nicht. Wilma, I'm home! This summer. Universal Pictures and Amblin Entertainment. Flintstones basiert auf einer Trickfilmserie, ebenfalls aus den 60er Jahren. Wo man vielleicht ein als Guilty Pleasure könnte bezeichnen, gell, aber hat auf einer Liste mit den besten Filmen, die auf Fernsehserien basieren, eigentlich nicht viel verloren. Wenn ihr noch ein letztes Beispiel möchtet haben, bevor wir den wirklich loslegen, habe ich hier nochmal eins mitgebracht. George, George, George of the Jungle, strong as he can be. Ah, ah, ah. Watch out for that tree. Auch das war ursprünglich eine Trickfilmserie und natürlich nachher ein wunderbarer Film geworden aus dem Jahr 1997 mit dem Brendan Fraser. Übrigens auch so einer von den Guilty Pleasures, die man kann nennen kann. Zum Beispiel der Max Rauscher hatte auf seiner Guilty Pleasure-Liste gehabt, wo der Telehorst ist zu Gast gewesen, im Adventskalender im Dezember. Türchen Nummer 12, falls ihr das noch nachhören wollt. So, jetzt habe ich aber wirklich genug lang um einen Heisspray geredet. Jetzt geht es definitiv endlich mal ans Eingemachte.
Camera speed.
Sound production, take one.
Action!
Und jetzt ist es wieder eine Zeit für ein FIFA Olymp. Hier in diesem Podcast. Viel Spaß.
Hallo? Top 5 Filme, die auf Serien basieren. Wobei, jetzt muss ich gleich nochmal um einen Heisspray reden und nochmal eine Klammer auftun, weil es wäre ja kein richtiger FIFA Olymp von mir, wenn es nicht Honorable Mentions gäbe. Und heute, ihr habt es gehört, das ist im März habe ich das gesagt, weil es wird noch krasser, liebe Filmsünde, sie haben nicht nur ein Honorable Mention, ja sogar zwei Dishonorable Mentions, also Scheißfilme, die auf Serien basieren. Das da hier gehört da definitiv dazu.
Unser Team ist die Elite der Elite. Wir sind das Herz und die Seele dieses Standes. Wir retten, wenn andere nicht mehr retten können. Und wir gehen dabei bis zum Äußersten.
Wenn Sie mich wollen, können Sie mich haben.
Ein andermal vielleicht.
Wir stehen kurz vor dem Abgrund. Wir müssen wieder frischen Wind in die Marke Baywatch bringen.
Ich bin Matt Brody, bereit zum Dienst.
Guckst du gerade auf meine Brüste? Du solltest mir ins Gesicht sehen.
Ich versuch's, aber das ist so nah dran an deinen Brüsten, weißt du?
Sie denken, der Vogel kann uns die PR bringen, die wir brauchen?
Lasst uns feiern!
Er ist leichtsinnig.
Weg da, zur Seite!
Und er hat 2 Goldmedaillen. Wie viele Goldmedaillen haben Sie? Ich würde mal schätzen, 0.
Willkommen bei Baywatch.
Oh. Sag mal, musst du mich so ankrapschen?
Wieso sieht es immer so aus, als würde sie in Zeitlupe laufen?
Du siehst das auch?
Ja, sagen wir jetzt mal, die Serie aus den 80er, 90er ist jetzt auch nicht, hat jetzt auch nicht mit wahnsinniger Dreibuchkunst berauscht, aber das hätte man darum auch perfekt können persiflieren, wenn man eine gute ironische Neuauflage hat gemacht, was Baywatch 2007 im Kino aber so überhaupt nicht war und überhaupt nicht lustig. Plumpen Humor, ihr habt es schon gehört mit den Ausschnitten aus dem Trailer, furchtbares CGI, das man da eingebaut hat, also Computereffekte, der Dwayne The Rock Johnson, wo ich muss sagen, ja, den habe ich einfach jetzt so langsam ein bisschen gesehen. Der ist mal zu Anfang 2000er, als er da seine Rolle hatte im zweiten Teil von «Die Mumie», wo man irgendwie noch gerne gesehen hat, aber mittlerweile ist er einfach halt auch schon fast so ein bisschen zum Internet-Meme geworden. Der einzige Lichtblick in diesem Baywatch-Film ist von mir aus gesehen Alexandra Daddario. Aber egal, eben, schafft es offensichtlich auch nicht in meine Top-5-Liste von meinen Lieblingsfilmen, die auf Serien basieren. Genauso wenig wie der hier, und das wäre meine zweite Dishonorable Mention.
Emma Peel, Doctor, Atomic Scientist, Poet.
How now, brown cow?
Meteorologist, physicist, marksman.
Are you paying attention?
I wasn't going to. I was about to throw in the towel.
Extraordinary crimes against the people and the state must be avenged by agents extraordinary.
Time and place for everything?
Quite. If we still have an enemy.
Now is the winter of your discontent. The weather is no longer in God's hands, but in mine. Hundreds of millions will die. They'll drown, burn, freeze. And this is merely the beginning. Let our revels begin.
After tea.
Of course.
Ja, liebe Marvel-Köpfe, es hat in den 90er Jahren tatsächlich schon mal einen Avengers-Film gegeben. Hat aber nichts mit den Comic-Helden zu tun, sondern mit der Fernsehserie aus den 60er Jahren wieder ein ist. Das ist so ein Muster, das sich wiederholt. Die Avengers, oder auf gut Deutsch, mit Schirm, Charme und Melone. Die Serie dreht sich rund um einen Agent John Steed, der mit der Wissenschaftlerin Dr. Emma Peel zusammenarbeitet und James Bond-mässige Missionen erfüllt. Im Original ist John Steed von Patrick McNee gespielt worden und Emma Peel, die ab der dritten Staffel ist die als Figur erst eingeführt worden, aber die ist auf jeden Fall gespielt worden von wunderbaren Diana Rigg. Kennt man ja als Bond-Girl in On Her Majesty's Secret Service oder als Lady Olana in 18 Folgen Game of Thrones. 1998 hat es eben eine Neuauflage gegeben im Kino von dieser Serie mit dem Ralph Fiennes, der Uma Thurman und dem Sir Sean Connery, wo der da im Trailer ja sehr gut rausgehört hat mit seinem schottischen Accent. Ja, der Sean Connery hat zu Lebzeit auch nie so ein gutes Handling oder nicht immer ein gutes Handling bewiesen, was Filme angeht. Aber das wäre auch mal ein Thema für einen anderen Podcast. Ja, man muss glaube ich nicht sagen, dass der Film ein bisschen doof war. Darum ist es jetzt hier auch meine zweite Dishonorable Mention, die ich hier erwähnen wollte. Und ich habe ja schon angekündigt, es gibt auch noch Honorable Mention. Also ein Film, der es knapp nicht auf meine Top-Liste geschafft hat und vielleicht nicht nur ein Honorable Mention ist, sondern auch ein bisschen ein Guilty Pleasure.
I'm not stopping till your fur singed off.
Ja, und das zeigt, liebe Leute, dass ich trotz meiner staatlichen 35 Jahre gängig noch ein ziemlicher Kindskopf bin. Scooby-Doo 2002 ist rausgekommen. ist für mich Honorable Mention und gleichzeitig, wie ich gesagt habe, Guilty Pleasure. Ich habe den Film einfach irgendwie gern, weil er eben so blöd ist, wo mir aus etwas geschafft hat, oder Baywatch nicht hat herbekommen. Scooby-Doo ist das irgendwie gelungen, basiert ja auf einer Trickfilmserie Achtung aus den 60er, 70er Jahren oder hat dann angefangen, hat auch bis heute, glaube ich, überlebt, beziehungsweise immer wieder neue Auflagen bekommen. Trickfilmserie mittlerweile, glaube ich, 404 Folgen in über 30 Staffeln. Das ist ja auch sehr stattlich, was die da hergebracht haben. Und ja, 2002 hat es dann eine Realverfilmung gegeben, unter anderem mit dem Freddie Prinze Jr., der Sarah Michelle Gellar und dem Matthew Lillard, also außer die 90er Teenie-Stars, die man aus Teenie-Horrorfilmen wie Scream zum Beispiel kennt. Oder ich weiss, was du letzten Sommer getan hast. Und ja, das schafft es jetzt hier halt einfach nur auf die Honorable-Menschen-Seite. Jetzt habe ich aber wirklich fertig vorgeblänkelt, liebe Spätis, liebe Sündis. Jetzt kommen wir definitiv zu diesen Top 5. Und hier hat er mein Platz Nummer 5.
Zwei legendäre Cops bilden ein Team.
Hey, wer kommt denn da reingeschneit?
Um den größten Schurken aus dem Verkehr zu ziehen.
Alles kostet Geld. Jets, die kosten Geld. Diese Yacht, die Zahnspangen meiner Kinder, das alles kostet Geld.
Starker Lincoln.
76er Baujahr, kommt erst nächstes Jahr auf den Markt. Aber ich kenne ein paar Typen, die kennen ein paar Typen, die haben ein paar Typen beklaut.
Vom Regisseur von Oldschool und Roadtrip. Ben Stiller ist Starsky.
Welche der beiden nimmst du? Dabei bleibst du dann aber auch.
Ich stand schon immer auf Blondinen.
Gut, weil ich nehme alles.
Owen Wilson ist hart.
Wir haben ein paar Fragen an dich.
Ich mag euch Jungs, besonders dich.
Und Snoop Dogg als Huggy Bear.
Sie verstehen einiges von Golf.
Eigentlich verstehe ich mehr von Gras.
Macht's gut, ihr Helden!
Festhalten, Starsky!
Starsky und Hutch.
Er ist ein böser Mann. Und jetzt seht ihr, was böse Männer so tun.
Aus dem Jahr 2004 ist Starsky und Hutch von Todd Phillips, mittlerweile gestandene Hollywood-Grösse. Nebst Oldschool zum Beispiel natürlich Hangover-Filmreihe hat er gemacht, War Dogs und zuletzt 2019 der Joker, der ja auch mit Oscars ist ausgezeichnet worden. Finde ich eine geile Umsetzung von einer Fernsehserie aus den 70er Jahren, wo das nötige ironische Augenzwinker irgendwie auch überbringt. Super-Duo mit dem Ben Stiller und Owen Wilson, der von mir aus gesehen super funktioniert und einen wunderbaren Zusatz hat mit dem Snoop Dogg als Huggy Bear, der zwar eigentlich sich selber spielt, Snoop Dogg, aber hier, ich glaube, so gut reinpasst wie noch selten in irgendeinem Film, wo der Snoop Dogg ist auftreten. Und für mich einer der besten Filmadaptionen von einer Serie und darum natürlich hier auf meinem Platz 5 gelandet. Dürfte jetzt wahrscheinlich nicht so gross umstritten sein bei euch, wie vielleicht der Platz 4 könnte sein.
One year ago, an elite commando unit was sent to prison for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security facility. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers for hire.
Beyond nuts, boss. It gets better.
Now we're talking.
You miss me? Because I miss you.
If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them...
Sucks to be you, homie.
You look like you got a real bad attitude.
Maybe you can hire.
I love it when a plan comes together.
The A-Team.
What the hell is that?
If you look out on the right-hand side of the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire.
Ja, lüncht mich, die A-Team aus 2010. Ich habe den Film einfach gerne und kann eigentlich auch gar nicht sagen, wieso. habe den dann im Kino gesehen, obwohl ich eigentlich mit der Serie gar nicht so viel anfangen konnte. Also so irgendwie in ganz trüber Erinnerung, dass die mal im Fernsehen ist gelaufen, aber wirklich aktiv geschaut habe ich die nie. Und lustigerweise, ob schon ich die Serie nie richtig mitverfolgt und nie ein grosser Fan war vom A-Team, habe ich zum Teil Hühnerhaut bekommen in diesem Film. Es ist wirklich fast ein bisschen peinlich, das zu sagen. Also die positiven Aspekte von diesem Film hat von mir aus gesehen eine coole Besetzung mit dem Liam Neeson als Hannibal, dann Bradley Cooper als Face, der Charlton Copley als Murdoch und Quentin Jackson als B.A. Baracus. Und ich finde auch einfach, wie das Team am Anfang eingeführt wird in diesem Film, einfach so eine starke Umsetzung gefunden. Ich habe einen coolen Mix gefunden aus Humor und Action. Klar, zwischendurch hat es auch ein schlechte Computereffekte. Aber wie gesagt, das Team funktioniert super und ich habe einfach für den irgendwie ein Herz für den Film. Ich weiss, wenn ich ihn objektiv müsste bewerten, dann würde es vielleicht auf 2 von 5 Sternen schaffen, die A-Team. Aber auch immer noch ein fettes Herz dazu. Und ich habe den einfach gerne und von mir aus gesehen, gehört der bei mir persönlich auf eine Top-5-Liste mit den Lieblingsfilmen, die auf Serien basieren. Und das ist jetzt wahrscheinlich eine kleine Überraschung für viele, genauso wie Aue oder Platz Nummer 3.
In einer Zeit, in der sich nur wenige Männer an Spielregeln hielten.
Hier wirst du nicht mehr falsch spielen!
Hat ein Mann überlebt.
Ist er besetzt?
Ja, jetzt schon.
Weil er sich seine eigenen Regeln machte.
Ich verspreche, dass ich mindestens eine Stunde lang verlieren werde.
Hab ich nichts dagegen.
Sie sagten, Sie wollten eine Stunde lang verlieren.
Ich bin ein Mann, der sein Wort hält.
Und sein Name war Maverick.
Sind Sie immer so ein Feigling?
Selbst in den unmöglichsten Situationen.
War das nicht schnell? Ich fand, das war schnell.
War keiner besser.
Mist.
Oh, jetzt aber nicht auf mich böse sein.
Bis er einen ebenbürtigen Gegner traf.
Kann ich Ihnen helfen?
Mein Name ist Annabel Bransford. Ich warte auf die Postkutsche.
Ja, auf die warte ich auch. Genau wie ich.
Ich saß schon mal in einer Kutsche mit durchgehenden Pferden.
Kein Grund zur Aufregung, nur keine Sorge. Ich habe alles im Griff.
Jetzt geht es um den größten Preis überhaupt.
Ich begrüße Sie herzlich zur ersten All Rivers Pokermeisterschaft.
Und zwar von der absolut schärfsten Konkurrenz, sich selbst. Mel Gibson.
Sie, was haben Sie mich vorhin genannt?
Nein, ich habe gar nichts gesagt. Er nannte Sie einen miesen Feigling.
Das habe ich nie gesagt. Ich wollte Sie nur verscheißern. Verscheißern?
Verscheißern.
Jodie Foster.
Da, schon wieder sind Sie so liebenswert. No.
James Garner.
Wenn eine Frau Kummer hat, ist das gar nicht witzig.
Es gibt Ausnahmen.
In einer Zeit, in der Männer für das Abenteuer lebten.
Hier hat wirklich jeder eine Waffe.
Wäre einer...
Lillian Duday.
Fast dafür gestorben.
Lassen Sie den Quatsch und bringen Sie die Pferde zum Stehen.
Immer... und immer...
Olli, ganz ruhig.
Und immer wieder... Ein Film von Richard Donner.
Ja, so wie das hier aussieht, lasse ich lieber noch ein bisschen heißes Wasser nachgießen.
Ich mal, die wenigsten Leute kennen auch den Film und wahrscheinlich auch nicht die Serie, wo der Film drauf basiert. Maverick, 1994 ist der rausgekommen, Adaption von Western-Serie von gleichnamigen von 1957 bis 1962 ist ausgestrahlt worden. Und da mache ich jetzt eine Klammer auf, ich bin ja durch Leaf Weapon zum Mel Gibson-Fan geworden. Ich weiss mittlerweile mit Vorsicht zu genießen den guten Herr, aber eben, dann zumal natürlich grossartig war, dass man den Mel Gibson in dieser Maverick-Neuverfilmung gesehen hat. Der Film ist ja sogar auch noch von Richard Donner, der ja die Lethal Weapon-Filme inszeniert hat. Ich finde, die Besetzung ist grandios. Nebst dem Mel Gibson haben wir Jodie Foster, James Garner, der ja im Original den Maverick gespielt hat. Und geil, dass er jetzt hier nicht nur einen Cameo-Auftritt hat bekommen, sondern auch eine tragende Rolle übernimmt in dieser Neuverfilmung von Maverick. Dann haben wir noch den Alfred Molina, den Graham Greene, den James Coburn und. Also wirklich eine rundum gut besetzte Geschichte. Ich habe den Film einfach sehr gern. Ich habe den, glaube ich, gesehen. Irgendwann ist es Anfangs 2000er oder so. Da hat es dann eben auch eine Szene gegeben von Maverick, wo ich einfach auch da habe ich wirklich auch Hühnerhaut bekommen. Und da bekomme ich auch heute noch Hühnerhaut über.
You told me you were broke!
Well, I am now. He's got it.
Yeah, I'm gonna get the rest too. Come on!
I don't
on.
Have any.
Get me out those pockets. Pull those pockets out. Some of this killer on.
I'm sorry.
Give me that. Okay, let's blow the safe.
Hi, everybody. Get your heads down and get a loose.
Come on.
Dynamite.
I'm younger than you, right?
for this shit.
Der Danny Glover, der in der Lethal Weapon-Reihe Roger Murtaugh gespielt hat, ist hier in einem Gastauftritt auch vertreten in Maverick. Und ich glaube, schon nur wegen dem muss der Film einfach in meinen Top 5 landen. Ich habe einfach irgendwie so eine unglaublich nicht beschreibbare Faszination für den Film. Liebe Grüße geht aus an meinen ehemaligen Gimmer-Kollegen Nelo, der das glaube auch nicht so ganz verstehen konnte, warum das ich den Film so abfeiere. Aber eben auf jeden Fall jetzt mit den Begründungen, die ich hier angeführt habe, könnt mich den unbedingt mal antun. Also, es gibt immer so, wo man Zeit kann damit verbringen kann. Der ist jetzt knapp hinter diesen beiden Spitzenplätzen gelandet, die jetzt noch kommen. Und jetzt bin ich schon mit den letzten zwei Sachen, die ich da ausgelesen habe, filmtechnisch auch schon ein bisschen kontroverser unterwegs gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Platz 2 genau so weitergeht.
Verdeckte Ermittler brauchen einen Hang zur Aggression und Gesetzesuntreue.
Wollen wir?
Wir wollen.
Das FBI wird weder erfahren, was meine Jungs tun, noch wie sie es tun.
Locker. Ganz locker.
Was ist Sache?
Jesus Montoya, kolumbianischer Kokainproduzent.
Was schwebt euch vor?
Wir beleuchten Montoyas Netzwerk von innen.
Wisst ihr, wer das ist? Diese Typen killen alles und jeden.
Wir können uns auch gegenseitig ganz schnell die Lichter ausknipsen. Aber dann macht hier niemand Geld.
Sei vorsichtig.
Das Ding steigt.
6 Millionen. Das ist der Deal.
Wie wär's mit einem anderen Deal? Darf ich Sie auf einen Drink einladen? Wo wollen Sie hin?
Die Amerikaner gefallen mir nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Baggerst du Montoyas Frau an?
Nein, wir baggern uns gegenseitig an.
Angst vor Gewalt? Verdeckt ermitteln heißt nicht den Deckhengst spielen.
Danke für die Blumen.
Was für Blumen?
Dinge laufen schief. Das Schicksal holt einen ein.
Miami Vice aus dem Jahr 2006. Dort kommt übrigens auch das Zitat her, das ich unter dem Titel von dieser Folge geschrieben habe. Ja, und das ist auch der Film, der am meisten von der Originalserie abweicht. Die ist ja aus den 80er Jahren und das war so eine locker flockige Krimi-Action-Sache. Und der Film, der geht jetzt eher so ein bisschen Thriller-Gegend rein. Ist recht düster und irgendwie auf eine Art und Weise auch geerdeter als die Serie dann zumal war. Regie geführt hat Michael Mann. Der hat ja in den 70er Jahren 3 Bücher geschrieben für Starsky und Hutch unter anderem. Da schließt sich der Kreis wieder. Er ist dann bei der Serie Miami Vice, ist er Produzent gewesen und hat dann 2006 die Regie übernommen beim Film Miami Vice, was jetzt, wie ihr gehört habt, auf meinen Silberplatz geschafft hat. Ich finde die Story geil. Ich finde den Film wunderbar besetzt mit dem von meinen Lieblingsschauspielern, Colin Farrell. Ja, der Jamie Foxx, der ist auch noch dabei. Den habe ich ja nicht unbedingt so gerne, aber mir denke, der passt jetzt irgendwie so ein bisschen in die Rolle hier rein, so der Macker, Undercover-Cop. Ja, wo vielleicht auf eine Art und Weise ein bisschen unsympathisch soll sein. Dann haben wir Gong Li, Naomi Harris, The Therian Hinds, The Barish, Rebecca Hanley und so weiter und so fort. Wie gesagt, eine coole Film-Noir-Story finde ich 2006, bin ich in diesem Kino schauen mit meinem Bär und dann habe ich ihn, glaube ich, gar nicht so geil gefunden und das sind ja von mir aus gesehen immer die besten Filme, die am Anfang gar nicht so gut findet und dann mit der Zeit so richtig wachsen und man gern immer wieder schaut. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel Filme von Michael Mann wie Heat oder Collateral gesehen und die cool gefunden habt, würde ich euch Miami Vice wirklich auch mal ans Herz legen. Platz Nummer 2 von meinen Top 5 und ja, mehr sage ich jetzt dem Film nicht mehr. Müsst ihr selber mal entdecken, wenn ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt. Und da kommen wir jetzt zu meinem Spitzenplatz. Wobei Spitzenplatz, ja, das ist ein bisschen gelogen, beziehungsweise ein bisschen beschissen, weil ich lebe für mich jetzt 2 Filme auf Platz 1, die für mich aber irgendwie einfach als ein Film funktionieren und es geht um das hier.
Fat Shady?
Was geht, Alter?
Ich hab dich seit der Highschool nicht gesehen.
Hey, Nippelträger! Hör auf!
Du hast das drauf, hä?
Ja.
Testergebnisse, meine Herren.
So ein Müll. Du hast das nicht drauf?
Ja.
Wollen wir Freunde sein?
Ja, klar.
Mach dich auf ein Leben als knallharter Kopf gefasst.
Oh ja, das mach ich.
Ich dachte, in dem Job gibt's mehr Verfolgungsjagden und Explosionen.
Ich hab ihn! Yeah!
Sie hat
haben vergessen, ihm seine Rechte vorzulesen. Kennen Sie überhaupt den genauen Wortlaut?
Na klar, weiß doch jeder. Sie haben das Recht, Anwalt zu bleiben.
Sagten Sie, Sie haben das Recht, Anwalt zu sein?
Man hat das Recht, Anwalt zu sein, wenn man das möchte.
Ihr seid hier, weil ihr wie ein paar Justin, Booby, Miley, Cyrus Trottel ausseht. Wir schleusen euch als verdeckte Ermittler in die Highschool ein.
Du hast einen beachtlichen Muskeltonus, junger Mann. Wann bist du in die Pubertät gekommen? Mit 7 oder was?
In der Schule ist eine neue synthetische Droge im Umlauf. Der Auftrag lautet, findet die Quelle.
Ich glaube, die Dealer sind die angesagten Kids.
Wir schmeißen eine Party, so kommen wir am schnellsten an sie ran.
Dann los.
Gebt absolut niemandem Drogen oder Alkohol.
Ich verspreche Ihnen, wir werden super professionell sein. Wann bin ich denn erstochen worden? Das ist ja Hammer. Yeah! Warum springst du immer so übers Auto?
Weil's cool aussieht. Probier's mal. Alles okay?
Ich glaube, ich habe mir in die Hosen geschissen.
Ja, ich glaube, der dümmste Spoiler gemacht, den man machen konnte, indem sie aus dem Film schon die Intro-Sequenz genommen hat. Darum hätte ich es auch schon ein bisschen vermuten, wenn ihr das Intro erkennt habt. Es geht um 21 und 22 Jump Street. Die geilste Neuauflage vor einer Fernsehserie, die es jemals hat gegeben. Im Original geht es ja darum, wie jetzt auch natürlich in der Verfilmung junge Leute werden vor der Polizei rekrutiert. Dass sie undercover in der Schule können ermitteln, falls dort irgendwie Schindluder getrieben wird. Und das ist ja dann zumal Johnny Depps Karrierestart gewesen. Und das Schöne, was ich finde, er hat hier in dieser Neuverfilmung von 2012 einen Auftritt gehabt, 21 Jump Street.
God damn it! Tom Hansen, DEA! On your knees!
What the fuck?
No! Fuck!
Doug Penhall, DEA, you're under arrest! Guns down, all of you! Domingo, tell him!
Put him down.
Nice! Yes!
Awesome!
Shut the fuck up!
Little dweebs just ruined a 5-year investigation.
We had no idea. You're like an amazing actor, man.
You play saxophone at my sister's wedding, man.
Tough titty, I fucked her too.
What?
Schöne Szene, wo der gegen Schluss kommt von 21 Jump Street, aber bis dorthin schaut man ja überhaupt erst wegen zwei anderen Leuten. Die, die wir in dieser Geschichte mitverfolgen, die Helden sind von diesem Film und eine von den schönsten Mannenfreundschaften sind die Lethal Weapon aus meiner Sicht auf die Kinoleinwand gebracht haben.
Ja! 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 Diese Pest genommen!
Die spielst du Arsch noch wieder raus!
Sie haben das Recht zu schweigen!
Der Jonah Hill und der Channing Tatum, die haben die Bromance für mich auf ein neues Level gebracht. In 21 Jump Street und 22 Jump Street. Wirklich eine wunderbare Neuauflage aus Vorserie aus den 80er, 90er Jahren. Durchaus wert, dass ihr die Filme auch mal schaut, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Dann müsst ihr das unbedingt mal nachhören. Ja, auf Platz 1, eine kleine Mogelpackung, weil es ja zwei Filme sind, aber ich finde, die kann man auch gut einfach so ein Stück sich reinziehen. Und finde einen sehr würdigen Abschluss von diesen Top 5 zu den besten Filmen, die auf Serien basieren, oder zumindest meine Lieblingsfilme, die auf Serien basieren. Ja. Ich habe es schon am Anfang erwähnt, diese Folge gibt es eigentlich nur, weil es ja jetzt eine Fortsetzung in der Kino gibt, vor einer Filmreihe, die auf einer Fernsehserie basiert. Ich habe es hier am Anfang schon mal erwähnt. Und jetzt werden wir natürlich auch noch schnell dabei hören, wie der Film tönt, der da im Juli Kino kommt.
Ethan, this mission of yours is gonna cost you.
The world is changing. Truth is vanishing. War is coming.
His fate is written. Shall we write yours too?
If anything happens to them, there's no place that I won't go to kill you. That is written.
Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Das wird jetzt Thema sein von der nächsten Filmsünderfolge. Irgendwann im Verlauf von diesem Monat. Wobei ich muss sagen, ich weiss noch nicht genau, wie ich jetzt das aufteile. Ob ich jetzt über die ganze Mission Impossible Reihe inklusive 7. Teil der jeder Podcast-Folge rede oder ob ich das vielleicht sogar aufteile und die Reihe vor dem 7. Teil abgesondert anschauen. Das wird sich dort im Verlauf der Planung von diesem Monat noch herausstellen. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dorthin eine ganz gute Zeit und holt doch einen oder zwei oder drei oder alle von diesen Filmen, die ich jetzt heute darüber geredet habe. Vielleicht noch nachher, wenn es jetzt einer wird sein, der es jetzt nicht auf die Liste hier offiziell geschafft hat. Aber der hat ja noch ein bisschen Zeit und dann sehen wir uns oder hören wir uns dann neue Frische wieder im Verlauf von diesem Monat. Jetzt müssen wir aber eigentlich mit einer so einer berühmten Catchphrase aufhören. Dummerweise kommt mir nichts in Sinn, wo ich könnte sagen, wo jetzt so Catchphrase würdig wäre. Und darum würde ich dem Channing Tatum und dem Jonah Hill nochmal das Wort übergeben, weil sie haben, glaube ich, eine gute Idee, wie das mit die Folge hier könnte beenden.
Hey, ich habe eine Granate in meinen Shorts! Kommst du da ran? Du musst von unten reingreifen!
Wie ist sie das?
Das ist mein Schwanz!
Und das da?
Das ist auch mein Schwanz!
Nein, ich muss sie in den Mund nehmen!
Sag was Cooles, wenn du sie wirfst!
Eins, zwei, drei! Was Cooles!
Okay, that's a wrap!